FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Ich bin sicherlich auch kein ganz normaler Mensch, aber so viel positiv Verrückte wie hier habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Schön, dass ihr da seid.
Wer oder was ist schon normal? Und dass FC-Fans positiv bekloppt sind, liegt doch in der Natur der Sache. Recht hatte also der Lukas Kwasniok mit seiner spontanen Begrüßung beim Fanabend in Bad Waltersdorf. Und damit Servus und Tag zusammen. Willkommen zu einer Sonderfolge des FC-Podcast, in der ich mit euch sehr, sehr gerne auf das gerade zu Ende gegangene Trainingslager nochmal zurückgucken möchte. Denn diese Woche in Bad Waltersdorf, die hat sich gelohnt. Und das in vielerlei Hinsicht. Seid ihr bereit? Dann ja, bleiben wir doch gleich mal bei den Fans, die eben auch immer ein wichtiger Bestandteil eines Trainingslagers sind, zumindest beim 1. FC Köln. Rund 500 waren mitgereist nach Bad Waltersdorf. Wieder mal eine super Atmosphäre, für die Fans gesorgt haben, außerhalb des Platzes, bei jeder Trainingseinheit. Es gab immer wieder ja fast schon tosenden Applaus bei jeder gelungenen Aktion, wenn der Ball drin war. Jubel auf den Rängen. Ja, die waren richtig gut drauf, die FC-Fans. Die haben sich auch, wenn mal kein Training war, eine schöne Zeit gemacht. Es gab ein Spanferkel-Essen, es gab einen Trip nach Wien und dann gab es natürlich den angesprochenen Fanabend. Hat Tradition beim 1. FC Köln. Und ja, ist auch überhaupt nicht wegzudenken aus so einem Trainingslager. Denn wenn du so toll unterstützt wirst von so vielen FC-Fans, da musst du einfach Danke sagen. Und das hat der FC wieder gerne getan. Mit diesem Fanabend Mitte der Woche, also am Mittwoch war es soweit, mit frisch gezapften Kölsch, mit Bratwürsten. Es gab ein bisschen Live-Musik. Die Mannschaft ist natürlich runtergekommen vom Mannschaftshotel, hat Autogramme gegeben, Fotos gemacht, ein bisschen gequatscht mit den Fans. Trainerteam waren natürlich auch mit dabei. Wir haben Lukas Kwasniok gerade gehört, ja, der sichtlich Spaß hatte. Auch hinter der Theke hat höchstpersönlich frische Kölsch gezapft für die Fans. Auch das kann der Mann. Ja, und auch da hat er seine Freude dran. Also ein rundum gelungener Abend, denke ich. Ich war zwar nicht die ganze Zeit dabei, aber zumindest die erste Stunde, anderthalb Stunden. Und ja, habe dann auch mit einigen Fans gesprochen. Und jeder, den ich vor dem Mikro hatte, hat gesagt, hey, das lohnt sich immer wieder, hier hinzukommen.
Ja, natürlich haben wir Spaß. Es ist immer eine gute Situation, mal die Spieler auch kennenzulernen und mal mit denen zu quatschen.
Das ist meine Premiere. Ich finde es super. Es passt natürlich alles, Wetter und so, aber es macht echt Spaß.
Das Kölsch schmeckt, ja, es hat nur etwas zu lange gedauert, bis man eins bekommt. Aber ansonsten alles picobello.
Alles picobello. Und ja, zu lange gedauert hat es bei Lukas Kwasniok definitiv nicht. Also gut, das Erste, da hat er noch so seine Probleme gehabt, aber dann lief es bei Herrn Kwasniok. Ja, also rund um den Platz, was die Fans betrifft, super Atmosphäre. Auch da hat sich definitiv dieses Trainingslager schon mal gelohnt. Wir wollen aber natürlich auch über das Sportliche reden, ist doch klar. Denn darum geht's ja in so einem Trainingslager, dass du dich vernünftig vorbereitest auf die kommende Saison. Das hat der FC getan. Intensität im Training war immer wieder sehr, sehr hoch. Und das trotz Temperaturen über 30 Grad, also die ganze Woche hatten wir eigentlich fast nur Sonne, zwischendurch mal ein bisschen bewölkt, hat mal ganz gut getan, auch mal 1-2 Grad weniger, aber viele, viele Trainingseinheiten haben mal so richtig den Schweiß rausgetrieben. Ja, das war hart für die Jungs, vor allem wenn es dann mit höchstem Tempo in die Spielform ging und ja, du gnadenlos durchziehen musstest. Da hat Lukas Kwasniok kein Pardon gekannt. Und ich habe so manchen Spieler dann nach der Trainingseinheit erstmal erschöpft auf dem Rasen zusammensacken sehen. Oder der eine oder andere war dann auch froh, direkt mal in die Eistonne hüpfen zu können. Also das war auch dringend nötig, denn es war eine hohe Intensität in den Trainingseinheiten und die brauchst du dann nun mal auch, um die Grundlagen zu schaffen für eine dann hoffentlich erfolgreiche Saison. Auch das hat definitiv gepasst. Die Jungs haben sehr, sehr gut mitgezogen und du hast von jeder Trainingseinheit zur nächsten immer wieder kleine Fortschritte gesehen. Ja, da passt noch längst nicht alles zusammen. Kann es ja auch noch nicht. War jetzt gerade mal die dritte Woche der Saisonvorbereitung. Also sozusagen sind wir jetzt bei der Halbzeit. Aber es fluppt so langsam. Ja? Es macht so langsam Klick, auch im Kopf bei den Spielern, viel neuer Input und ja, das haben sie immer besser umgesetzt während dieser Woche in Bad Waltersdorf. Ja, und von daher zeigt der Daumen da zumindest meiner definitiv nach oben. So, und wenn du dann eben alles raushaust in den Trainingseinheiten, dann ist es natürlich auch durchaus mal angebracht, ja, für eine kleine Verschnaufspause zu sorgen. Und das hat Lukas Kwasniok dann eben auch getan. War, glaube ich, dann auch dringend notwendig. Und so gab es einen Freibadtag Mitte des Trainingslagers, also auch am Mittwoch. Am Abend war, wie gesagt, der Fanabend davor. Freibad angesagt für die Spieler und da haben sie zunächst mal ein Beachvolleyball-Turnier gemacht. Die Mannschaft um Florian Kainz hat gewonnen, also Heimvorteil hat da offensichtlich gezogen. Florian Kainz kommt ja gebürtig af Graz, Graz um die Ecke von Bad Waltersdorf, halbe Stunde Fahrt ungefähr. Und danach ging es dann endlich rein ins kühle Nass. Und das nicht vom Beckenrand, das wäre ein bisschen langweilig. Nee, nee, da gab es so ein paar Sprungtürme. Dreier, Fünfer und auch Zehner. Und vielleicht habt ihr es gesehen, der FC hat da so ein paar Videos veröffentlicht. Respekt erstmal vor Yusuf Gazibegovic, der von da oben rückwärts runtergesprungen ist. Ich würde mich das im Leben nicht trauen, aber der macht das wohl schon lange, als Kind schon gelernt, keine Ahnung. Also meinen allergrößten Respekt, aber eben auch vor dem Coach, denn auch der hat sich getraut, vom Zehner zu springen, obwohl er das vorher noch nie gemacht hatte.
Also ich habe mich gefühlt wie ein Kartoffelsack, der ins Wasser gehüpft ist. Auch das erste Mal vom Zehner und schön, dass ich es hinter mir habe, aber ein cooles Erlebnis.
Naja, ein bisschen eleganter als ein Sack Kartoffeln sah es dann doch aus. Also zumindest im Video. Hat da eine ganz gute Figur gemacht. Lukas Kwasniok beim Sprung vom 10-Meter-Turm. Aber zurück zum Sportlichen. So ein Trainingslager ist ja auch immer gut, um sich mal so einen ersten klareren Eindruck von den Neuzugängen zu verschaffen. Da hat der FC ja einige geholt, hat ordentlich auf dem Transfermarkt schon zugeschlagen. Noch nicht das Ende der Fahnenstange, da wird wahrscheinlich noch was passieren, aber einige waren jetzt eben schon dabei in Bad Waltersdorf. Ganz hinten fangen wir an, zwischen den Pfosten, ein Rückkehrer, zum zweiten Mal zurückgekehrt, Ron-Robert Zieler. Zweiter Mann hinter Marvin Schwäbe, so ist es klar definiert worden vom Verein, auch von Trainer Lukas Kwasniok. Aber wie ich finde, vielleicht seht ihr es ähnlich, eine optimale Besetzung der Nummer 2. Also besser hätte es eigentlich gar nicht kommen können. Du hast da einen echten kölschen Jungen, er ist ja gebürtiger Kölner, der ist in der FC-Jugend groß geworden, bevor er dann nach England rübergewechselt ist, hat dann später viele Bundesligaspiele gemacht, zweite Bundesligaspiele gemacht für Hannover 96, er ist Weltmeister von 2014, war vor 5 Jahren schon mal wieder zurück beim ersten FC Köln, also der kennt den Laden im Grunde schon in- und auswendig, der weiß, wie die Stadt tickt, wie die Fans ticken, was so abgeht in Köln und beim FC und er ist eben immer noch ein herausragend guter Keeper, ja, mit Marvin Schwäbe für mich der beste Keeper der vergangenen Saison in der zweiten Liga. Von daher, also brauchst du dir auf der Position eigentlich mal überhaupt keine Sorgen mehr zu machen. Toi, 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 ich klopfe dreimal auf Holz. Wir hoffen, dass sich Marvin Schwäbe nicht verletzt, wünschen wir keinem Spieler. Aber sollte er mal ausfallen, also ich mache mir dann keine Gedanken, dass das irgendwie schief gehen könnte mit Ron-Robert Zieler. Der bringt so viel Erfahrung, so viel Sicherheit mit. Der ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Ersatz für Marvin Schwäbe. Und das war so nicht unbedingt absehbar. Kam für viele überraschend, der Wechsel. Und im Grunde auch für ihn selbst.
Da sieht man einfach mal, wie schnelllebig der Fußball auch heutzutage geworden ist. Im Prinzip ist nichts planbar. Und vor 6, 7 Wochen hätte ich selber auch nicht damit gerechnet, dass es nochmal die Möglichkeit geben würde, zum 1. FC Köln zu wechseln. Und hatte gedacht, dass ich wahrscheinlich, meine Karriere bei Hannover 96 beende, aber man sieht mal, wie das Leben so läuft.
So, wenn es heißt, Ron-Robert Zieler, die Nummer 2 hinter Marvin Schwäbe, dann heißt das mitnichten, dass er sich da irgendwie ausruht, ne, im Training zwischen den Pfosten und dann so ein bisschen rumeiert und zwischendurch mal einen Ball fängt. Nee, nee.
Ja, also ich bin jetzt nicht hier, um das hier irgendwie austrudeln zu lassen. Ich bin nach wie vor sehr ehrgeizig. Trotzdem schließt das ja nicht aus, dass ich ein absoluter Teamplayer sein kann, wie es ja auch schon vor 5 Jahren, als ich hier war, gezeigt habe. Ich versuche, die Jungs zu unterstützen, zu helfen, wo ich nur kann. Natürlich auch irgendwo ein Stück weit meine Erfahrungswerte mit einzubringen. Ich glaube, das wird auch wichtig sein.
Also für mich ein Riesengewinn, Ron-Robert Zieler. Der zweifache jetzt Rückkehrer zum ersten FC Köln. So, machen wir ein paar Schritte weiter nach vorne. Tom Kraus, nächster Neuzugang. Geplant für die 6, kann aber durchaus auch in der Dreierkette hinten in der letzten Linie spielen. für mich noch nicht ganz so auffällig im Training wie manch anderer, aber du merkst, der kann den FC so richtig gut verstärken. Der bringt Qualitäten mit, die dem FC vielleicht gefehlt haben in den letzten 1, 2, 3 Jahren, denn das ist durchaus ein ekliger Typ, so sagt das selbst von sich. Der hasst es, wenn ein Gegenspieler an ihm vorbeigeht. Da versucht er alles, um das zu verhindern und ja, setzt da alles ein, im Rahmen der erlaubten Mittel natürlich. Und das merkst du schon. Also das ist ein Zweikampfspieler und solche Leute brauchst du, gerade fürs defensive Mittelfeld. Ich glaube, da kann er dem FC sehr, sehr weiterhelfen. Ja, und er fühlt sich richtig wohl nach den ersten 3 Wochen, die er jetzt schon da ist beim 1. FC Köln. Und den Eindruck hatte ich auch in Bad Woltersdorf.
Ja, natürlich. Am Ende sieht man den Club, wie riesig der ist, wie viele Fans auch hier sind. Ich habe das natürlich auch bei Schalke erlebt. Habe da auch gemerkt, das passt irgendwie zu mir. Natürlich auch die Stadt. Meine Freunde sind alle in der Umgebung. Man muss sich wohlfühlen. Und ich glaube, ich habe jetzt schon nach 2 Wochen so ein bisschen das Gefühl, dass es hier passieren könnte. Jetzt schon nach 2 Wochen sage ich, dass es der richtige Schritt war. Und deswegen bin ich sehr glücklich.
Ja, und ähnlich, so hat er es mir gesagt, im Interview sieht das auch der dritte Neuzugang, den ich jetzt gerne ansprechen möchte. Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg zum FC gewechselt, zunächst mal nur als Leihspieler, offensiver Mittelfeldspieler, ja, und dass er in der Offensive einiges zu bieten hat, hat er auch im Training und auch im Testspiel schon gezeigt. Der hat Zug zum Tor, der hat Tempo, der hat ein gutes Auge für den freistehenden Mitspieler, aber der kann eben auch Torabschluss. Alles Qualitäten, die er beim FC in den kommenden Wochen, Monaten, vielleicht Jahren einbringen möchte.
Ich will zeigen meine Qualität hier. Also ich bin Schnellspieler, ich will Tore machen und auch Vorlage und Spaß haben auch hier mit den Jungs, unser Ziel zu erreichen.
Ja, Stichwort Vorlage greife ich gerne mal gerade vor. Wir reden gleich noch über das abschließende Testspiel des Trainingslagers gegen Leicester City. Aber da hat er mal eine Sahnevorlage gegeben zum 1:0 auf Sebastian Sebulonsen. Also den Pass musste er erstmal so spielen. So perfekt getimt, mit der richtigen Schärfe, genau in den Lauf von Sebulonsen. Da hat er mal gezeigt, was er drauf hat und gerne mehr davon. Jakub Kaminski, Isak Johannesson, auch ein weiterer Neuer fürs Mittelfeld und für mich einer der auffälligsten Neuzugänge beim 1. FC Köln in diesem Trainingslager in Bad Waltersdorf. Dass er Laufstärke mitbringt, durchaus auch Tempo mitbringt, alles bekannt. Aber was hat der einen Torabschluss? Boah, was hat der einen linken Fuß? Der hat da ein paar Bälle reingeschweißt. Hättet ihr mal sehen sollen. Ganz viele Abschlüsse gesucht, oft getroffen, hat aber natürlich auch ein gutes Auge für die Mitspieler, kann seine Jungs in Szene setzen, ist da durchaus auch mal uneigennützig, aber eben auch ganz wichtig, ein guter Zweikampfspieler im defensiven Mittelfeld, kann auf der 6 spielen, kann davor auf der 8 spielen, sehr flexibel einsetzbar, hat auch im Testspiel gegen Leicester einen richtig guten Eindruck gemacht. Also ich glaube, da können wir uns echt auf eine richtig gute Verstärkung beim FC freuen, Isak Johannesson. Der Isländer bringt so viel mit, was der FC gebrauchen kann, was ihm in der vergangenen Saison gefehlt hat. Und er hat ja in der vergangenen Saison bei Fortuna Düsseldorf viele Tore erzielt, viele Assists gegeben. Und das wird er dann hoffentlich so fortsetzen können in der ersten Fußball-Bundesliga. Hat übrigens 3 Brüder noch. 2 davon spielen auch Fußball. Der Vater hat früher auch aktiv gespielt, ist jetzt Trainer. Nur der eine fällt ein bisschen aus dem Raster. Der möchte gerne Arzt werden. Aber der Rest ist sowas von fußballverrückt in der Familie von Isak Johannesson. So, wen haben wir noch? Sebastian Sebulonsen, gerade schon angesprochen. Hat gleich mal getroffen. Der jüngste Neuzugang, sozusagen zeitlich gesehen, beim 1. FC Köln. Klasse 1:0 erzielt gegen Leicester City, obwohl er ja Rechtsverteidiger ist. Aber da hat er gleich mal gezeigt, dass er seine Rolle durchaus auch offensiv interpretieren kann. Wird auch verlangt von ihm, von Lukas Kwasniok. Also ein Rechtsverteidiger hat nicht nur hinten rumzustehen und zu verteidigen, sondern muss immer wieder anschieben. Gerade bei einer Dreierkette als Schienenspieler Vollgas nach vorne hat er gezeigt, auch in den Trainingseinheiten. Er bringt Tempo mit, hat eine richtig gute Athletik. Sebastian Sebulonsen, der Norweger, ja, vielversprechend, würde ich mal sagen. Also ihr merkt, ich werde gerade ein bisschen euphorisch hier während dieses Podcasts. Klammer auf, ich weiß, wir sind noch früh in der Vorbereitung und es klappt noch längst nicht alles und lass erstmal die erste Bundesliga kommen. Aber wenn es sich gut anlässt, dann darf ich das doch ruhig mal erwähnen, oder? Also Sebastian Sebulonsen hat auch einen richtig guten ersten Eindruck hinterlassen in Bad Waltersdorf. Ragnar Ache fällt da so ein klein bisschen ab. Also ich will ihm da gar nichts Böses. Was er für Qualitäten hat, hat er in Kaiserslautern gezeigt, vor allem in der vergangenen Saison mit 18 Toren. Ja, kann eine Maschine sein da vorne drin, auf der 9er Position. Extrem abschlussstark, kopfballstark, obwohl er ja gar nicht so hoch gewachsen ist mit 1,83, glaube ich. Aber ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Der ist noch nicht so hundertprozentig angekommen im 1. FC Köln, macht sich vielleicht auch zu viele Gedanken. Das ist zumindest so ein bisschen rübergekommen. In einem FC-Video aus dem Trainingslager hat er ja selber gesagt, er ist so ein Spieler, der sich viele Gedanken macht. Lead Paccarada hat sich ihm angenommen, hat gesagt, hey, jetzt schalt mal den Kopf aus, gib einfach Gas im Training, dann kommt das alles. Aber noch fehlt halt so ein bisschen was in den Trainingseinheiten, war eher unauffällig, hatte eher weniger gelungene Torabschlüsse und auch im Testspiel gegen Leicester. Ja, waren andere ein bisschen weiter vorne, würde ich sagen. Ein bisschen aktiver, hatten einfach mehr Input aufs Spiel. Aber jeder weiß, was Ragnar Ache kann. Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Und dann wird er sich hoffentlich schnell reinfinden beim 1. FC Köln und zeigen, was er drauf hat. Ragnar Ache, der nächste Neuzugang beim 1. FC Köln. Und dann haben wir noch einen, der im Grunde auch sowas wie Neuzugang ist. Denn bislang war er ja an Viktoria Köln verliehen. Und das ist so ein Spieler, da haben sich, glaube ich, alle drauf gefreut in Bad Waltersdorf. Hatte ja ein bisschen länger Urlaub aufgrund der EM mit der U19-Nationalmannschaft. Musste sich da erstmal ein bisschen erholen. Aber aufgrund der Leistung, die er in diesem Turnier gezeigt hatte und auch vorher in der dritten Liga bei Viktoria Köln, ja, wussten alle, boah, der hat richtig was drauf. Das ist ein besonderer Spieler, der hat Qualitäten, die findest du nicht oft. Gerade was das Dribbling betrifft, der hat Moves drauf, da brechen sich andere die Füße. Und von daher, ja, war auch ich gespannt auf Said El Mala. Und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht enttäuscht worden im Trainingslager. Ich glaube, gleich die zweite oder dritte Trainingseinheit hatte ich das Glück, mit meinem Handy mit der Kamera draufzuhalten, als er zwei Mitspieler bei einer Spielform aber mal sowas von hat alt aussehen lassen mit einem Dribbling. Ja, dass das Video dann nachher, kann man glaube ich schon so sagen, viral gegangen ist. Ganz viele Fans haben sich angeguckt. Ich habe es gepostet auf meiner Facebook-Seite FC-Reporter Ostrowski. Auch Radio Köln hat es bei Insta hochgeladen für euch. Ja, absolut sehenswert, was er da gemacht hat. In der Realgeschwindigkeit, während ich das gefilmt habe, habe ich gar nicht so richtig kapiert, wie er das gemacht hat, wie er da plötzlich durch Julian Pauli und Tom Kraus, glaube ich, durchgegangen ist. Aber irgendwie hat er es geschafft und nachdem ich es dann rangezoomt habe und in Zeitlupe ablaufen lassen habe, ja, da war mir klar, das ist ein Spieler, Marke Straßenfußballer, der ja Moves macht, die man halt nicht erwartet, die man nicht oft sieht, aber die so richtig Spaß machen.
Würde ich schon sagen. Wir waren viel auf dem Bolzplatz auf jeden Fall und da machst du auch einfach mal außerirdische Sachen. Die probierst du dann auch einfach in deinem Spiel einzubauen. Und ich liebe es, ins 1 gegen 1 zu gehen. Wenn ich den Ball kriege, ich gehe sofort rein. Und wenn ich verliere, dann hole ich mir den ja wieder. Aber dann gehe ich beim nächsten Mal wieder rein. Und so ist es in meinem Kopf eigentlich abgespeichert. Ich weiß, dass es da trotzdem noch ein paar Entwicklungspotenziale gibt im 1 gegen 1, die ich mir lernen kann, muss. Und ja, ich liebe es 1 gegen 1.
Er kommt natürlich nicht immer durch, aber das ist eben auch eine Stärke, finde ich, dass du dann ja nicht den Kopf hängen lässt, sondern hinterher springtest, wenn möglich dir den Ball zurückholst und dann die nächste Chance wieder suchst und es wieder probierst. Darfst du natürlich nicht übertreiben, sonst wird, glaube ich, die eigene Mannschaft irgendwann wahnsinnig und der Trainer sowieso. Aber ja, diese Spieler, die fehlen insgesamt, glaube ich, in der ersten, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, diese Spieler, die sowas Besonderes haben, die mal Sachen machen, die sich andere nicht trauen, die ins Risiko gehen. Und Said El Mala ist so ein Spieler. Und wir dürfen nicht vergessen, der ist gerade mal 18 Jahre jung und hat bislang nur dritte Liga gespielt. Und dazu eben noch U19-Nationalmannschaft. Also Wunderdinge sollte man von ihm jetzt auch nicht erwarten. Aber ich habe schon das Gefühl, der ist auch für die erste Bundesliga durchaus bereit. Vielleicht noch nicht von Beginn an, aber wenn du ihn dann hinten raus mal an den ersten Spieltagen als Joker bringst, ich glaube, auch da kann er schon eine Menge Einfluss auf so ein Spiel dann noch nehmen und den Gegner vielleicht überraschen. mit seinen außerirdischen Dingen, wie er es nennt. Und was den Hype um seine Person betrifft, er ist ja seit Wochen, Monaten im Gespräch und aus England soll es einen zweistelligen Millionenbetrag gegeben haben, der geboten worden ist, lässt ihn ziemlich kalt, hat er mir zumindest glaubhaft versichert, als ich die Gelegenheit hatte, mit ihm im Trainingslager zu sprechen.
Ja, es macht nichts mit mir. Also natürlich freut es einen, wenn andere Clubs Interesse haben oder wenn es mehr Fans werden und man mehr in den Medien steht. Aber ich glaube, was wichtig ist für einen 18-Jährigen, dass man klar im Kopf bleibt. Und ich glaube, das bin ich und ich bilde mir darauf nichts ein, weil ich einiges vorhabe jetzt, die Saison oder in den kommenden Saisons. Deswegen gehe ich eigentlich ganz gelassen mit um.
Ja, ja, diese Unbekümmertheit kann er sich hoffentlich noch ganz, ganz lange bewahren. Und ich glaube, dann werden wir noch ganz, ganz viel Spaß haben mit Saad El-Mala. Und apropos lange im Gespräch, da gibt es ja noch einen anderen Spieler, der mit Saad El-Mala und Jan Thiemann erst im Trainingslager in die Saisonvorbereitung eingestiegen ist. Erik Martel, da ist viel diskutiert worden. Bleibt er oder verkauft ihn der FC noch, weil sein Vertrag ja im nächsten Jahr ausläuft, um dann zumindest noch ein bisschen Ablöse zu generieren, denn Erik Martel hat seinen Vertrag bislang nicht verlängern wollen. Erik Martel hat sich dazu geäußert im Trainingslager und ich würde mal sagen, so eine halbgare Antwort gegeben. Also gute Nachricht erstmal, er will weiter beim FC bleiben. Er will mit dem FC in die neue Bundesliga-Saison gehen. Ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler, hat auch Lukas Kwasniok des Öfteren betont. Aber das heißt eben nicht, dass er wirklich langfristig bleibt, dass er seinen Vertrag dann doch noch verlängert beim FC. Nee, er hat gesagt, ich spiele jetzt erstmal die Hinrunde und dann setzen wir uns nochmal zusammen, gucken, wie es gelaufen ist und dann gibt es eine Entscheidung, bleibe ich länger oder wechsle ich nach der Saison?
Ich muss mir persönlich einfach ein gutes Gefühl geben. Ich meine, wir haben jetzt auf vielen Positionen sehr viele neue Leute, Trainer. Ich muss einfach spüren, dass sich hier was entwickelt, dass wir einfach erfolgreich im Fußball spielen.
Bleibt also ein Diskussionsthema. Erik Martel, bleibt er länger oder nur noch in der kommenden Saison? Oder gibt es doch noch, Transferfenster ist ja noch eine Weile auf, ein unmoralisches Angebot oder ein Angebot zumindest, was du als Verein nicht ablehnen kannst. Müssen wir auf jeden Fall noch ein Fragezeichen hintermachen, aber Aussage ganz klar, jetzt erstmal Erik Martel geht mit dem FC in die kommende Bundesliga-Saison und da wird sich der Trainer freuen, da wird sich auch, denke ich, die Mannschaft freuen, denn er hat inzwischen hohes Standing im Team, ist auf dem Platz, aber auch neben dem Platz ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Erik Martel. Also ihr hört's, insgesamt viel, viel Positives von mir im Rückblick auf das Trainingslager in Bad Waltersdorf. Aber so ganz ohne schlechte Nachrichten ist es dann leider auch nicht abgegangen. Ja, gegen Ende gab's dann doch zwei Verletzte mit Julian Pauli und Youssoufa Niang. Mussten zwei Jungs vorzeitig abreisen. Julian Pauli hatte es im Training erwischt am Sprunggelenk. Diagnose ist inzwischen da, zum Glück nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Syndesmoseband ist nicht betroffen, aber ein Außenband. Von daher, ja, mehrwöchige Pause für Julian Pauli. Gute Besserung auf diesem Wege. Und was Youssoufa Niang betrifft, der hat sich an der Schulter verletzt. Und da ist die Ausfallzeit vermutlich etwas länger. Es wird noch überlegt, behandeln wir ihn konservativ oder gibt es doch noch eine OP? Danach wird sich dann natürlich auch wieder die Ausfallzeit richten und das ist total schade, also für beide natürlich, aber gerade Youssoufa Niang als Nachwuchsspieler, der jetzt mal seine Chance bekommen hat, sich bei den Profis zu zeigen, hat aufgezeigt, hat tollen Eindruck hinterlassen, wie ich finde, in den Trainingseinheiten, hat auch Lukas Kwasniok mehrfach betont in Bad Waltersdorf, auch in den Testspielen bislang oder auch in den ersten beiden Testspielen zuvor ja schon ganz gute Aktionen gehabt gegen Bergisch Gladbach und Fortuna Köln. Also durchaus ein Kandidat, wo ich sagen würde zumindest, könnte es packen zu den Profis. Hat ein gutes Tempo, eine sehr gute Präsenz in den Zweikämpfen, guten Torabschluss. Aber jetzt fällt er, wie gesagt, leider erstmal einige Wochen, vielleicht sogar Monate aus. Gute Besserung auch an Youssoufa Niang. Das war es aber im Grunde dann auch hier im FC-Podcast mit schlechten Nachrichten. Denn um das Ganze dann abzuschließen, die Woche Bad Waltersdorf, auch das Testspiel hat viel Positives gezeigt. Gegen Leicester City, Zweitligist, englischer Zweitligist, Ja, aber immer noch eine Mannschaft, die super besetzt ist. Marktwert 210 Millionen Euro zum Vergleich. Der FC ist da, glaube ich, bei 70 oder 80 Millionen. Ja, sie sind nicht mit der ersten Garde unbedingt angetreten gegen den FC. Am Vormittag des selben Tages hatte Leicester ebenfalls ein Testspiel gegen den ukrainischen Erstligisten Lviv. Da haben dann viele der Topstars, ja, die einen Marktwert von 10, 15, sogar teilweise über 20 Millionen haben, schon gespielt, sind da aufgelaufen, gegen den FC dann eben nicht mehr. Aber trotzdem soll das die Leistung, die der FC gezeigt hat, gegen Leicester City nicht schmälern. Ich fand gerade die ersten 30 Minuten richtig stark. Vielleicht habt ihr das im Livestream gesehen, durfte den ja auch kommentieren. Das war wirklich schon viel von dem, was Lukas Kwasniak sehen wollte, was die Mannschaft erarbeitet hat, auch während der Woche in Bad Waltersdorf. Die Tore, die ersten beiden, super rausgespielt. Das erste 1:0 Pass, Kaminski habe ich ja schon angesprochen, perfekt getimt auf Sebulonsen. Aber auch das zweite, super durchkombiniert mit dem Sahneabschluss von Luca Waldschmidt ins lange Eck. Ja, und auch das dritte Tor in der zweiten Halbzeit, wo es nicht mehr ganz so spektakulär zur Sache gegangen ist, vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch und aktiv auf FC-Seite, aber auch das war bis dann zum Foul-Elfmeter an Hüseyin Basic richtig gut durchgespielt. Hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken, dass da immer noch Luft nach oben ist, ist ja keine Frage, aber nach 3 Wochen Vorbereitung so eine Leistung hinzulegen, eine Woche nach dem eher enttäuschenden Testspiel gegen Fortuna Köln, fand ich schon richtig gut und ja, macht mir Hoffnung, dass der FC da definitiv auf dem richtigen Weg ist. Vielleicht habt ihr es ähnlich gesehen. Aber entscheidend ist ja vor allem, wie es der Trainer gesehen hat. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat in Bad Waltersdorf, ja, um mit mir mal in Ruhe über die Woche Trainingslager zu quatschen, was sich da so alles entwickelt hat, auch über die Neuzugänge, wie ich das jetzt gerade getan habe. Ja, was passt schon? Wo gibt es noch viel Arbeit? Wie sieht die weitere Kaderplanung aus? Was ist eigentlich so sein persönliches FC und Köln-Gefühl? Ja, und gibt es da schon sowas wie die Vorfreude auf die erste Bundesliga? Er hat ja bislang nur in Anführungsstrichen bis zur zweiten Bundesliga gecoacht. Wird für ihn eine Premiere dann, wenn die erste Bundesliga losgeht, mit dem Auswärtsspiel in Mainz. Viele, viele Themen, die wir bequatscht haben und ihr dürft jetzt gerne zuhören. Hier ist das Interview mit dem Trainer des 1. FC Köln, Lukas Kwasniok. Lukas Kwasniok, du hast gesagt, vor dem Trainingslager ist die schönste Zeit. Hat sich das auch mit dem FC hier in Bad Waltersdorf bestätigt? Wie viel Freude hatte die Arbeit mit der Mannschaft bislang gemacht?
Ja, absolut. Also war sehr, sehr lehrreich, sehr sinnvoll, sehr intensiv natürlich auch. Summa summarum war bisher die Performance der Jungs gut. Die Videoanalysen haben gepasst, das Essen hat gepasst, die Rahmenbedingungen waren gut und ich bin rundum zufrieden.
Auch von außen sah es nach einer hohen Intensität aus in den Trainingseinheiten, dazu noch über 30 Grad teilweise. Also die Jungs, die mussten auch ein bisschen Leidensfähigkeit an den Tag legen, ne?
Ja, ist aber das Normalste der Welt, denke ich. Also von nichts kommt nichts und wir haben natürlich schon auch die Aufgabe in der Bundesliga, vor allem widerstandsfähig zu sein. Und Jürgen Klopp sagt ja schon, dass viel Laufen im Spiel nur von viel Laufen im Training halt kommt. Und natürlich versuchen wir auch ganz viele Trainingsformen einzubauen, wo der Ball im Mittelpunkt steht. Aber so die letzten paar Prozentpunkte musst du halt auch mal ohne Ball dann auch rauskitzeln und das haben wir getan und die Jungs müssen an der einen oder anderen Stelle den inneren Schweinehund überwinden.
Die Beine sind das eine, der Kopf spielt natürlich auch viel mit im Fußball. Du hast da klare Vorstellungen mit dem Ball, gegen den Ball und ich glaube, da war auch viel Neues dabei für die Spieler. Was hattest du für den Eindruck, wie sehr haben die Köpfe teilweise geraucht und wie gut haben die Jungs das schon umgesetzt, was du vorgegeben hast?
Ja, der Plan an sich war etwas anderer. Nach den ersten 14 Tagen wollen wir jetzt im Trainingslager schon die Arbeit gegen den Ball in den Vordergrund stellen, aber ich habe eben gemerkt, dass vor allem in den ersten 14 Tagen der Kopf ein bisschen geraucht hat. Insofern haben wir ein wenig länger gebraucht, was das Spiel mit dem Ball angeht und das haben wir jetzt hier im Trainingslager nochmal intensiviert und jetzt hat es aber auch wirklich Klick gemacht bei den Jungs. Sie verstehen die Struktur, sie verstehen die Abläufe. Es ist so ein Automatismus nach und nach geworden. Und du siehst dann einfach Abläufe, wie am vergangenen Training, die wir den Jungs dann auch im Video zeigen können, dass sie nicht mehr großartig darüber nachdenken müssen, sondern, wie gesagt, ist alles automatisierter. Und das freut dich natürlich als Trainer, dass Fortschritte sichtbar sind.
Es bleiben aber auch noch ein paar Wochen Saisonvorbereitung, bis es dann losgeht. Was würdest du sagen, wie weit ist die Mannschaft dann schon auf dem Weg zur Bundesliga-Reife?
Ja, es wird sicherlich noch Kaderveränderungen geben. Das liegt in der Natur der Sache. Manche Jungs sind erst 4, 5, 6 Tage jetzt dabei. Also wir sind jetzt sicherlich noch nicht am Anschlag. Da wird es immer Verbesserungspotenzial geben und wir haben ganz viele Themen noch gar nicht irgendwie angesprochen, geschweige denn trainiert. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall diese 3, 4 Wochen, um ja, beim ersten Spiel im Pokal, aber auch in der Liga dann voll da zu sein. Wäre aber auch völlig überraschend, wenn man jetzt nach 3 Wochen schon einen Haken dahinter machen könnte und sagen könnte, oh, wir haben jetzt schon alles thematisiert, jetzt machen wir hier nur noch alles mit angezogener Handbremse.
Der Kader wird sich noch verändern, hast du gesagt. Der Kader hat sich aber auch schon nach der Transfersperre verändert. Johannesson, Kraus, Ache, Sibulonsen, Kaminski, Zieler sind mit hier im Trainingslager. Wie gut ist es gelungen, die Neuen zu integrieren? Wie hast du das erlebt?
Ja, fußballinhaltlich sehr gut. Und alles, was zwischenmenschlich angeht, glaube ich nicht, dass es in irgendeiner Form Probleme gibt. Da sind die Jungs, die wir verpflichtet haben, auf der einen Seite sehr offen, aber natürlich auch die Jungs, die hier schon länger dabei sind, gehen da sehr schnell mit den Neuen in den Austausch und das flutscht, glaube ich, reibungslos.
Im weitesten Sinne ist auch Said Elmala ein Neuzugang. Er war ja ausgeliehen an Viktoria Köln. Du hast vor dem Trainingslager gesagt, auf den freue ich mich. Bist du bestätigt worden? Was sind deine Eindrücke von Zeit?
Ja, absolut. Er ist sicherlich so ein Highlight-Spieler. Er hat einfach diese besonderen Momente auf seiner Seite. Nur wird das trotzdem nicht reichen, um dann in der Bundesliga sofort bestehen zu können. Aber das weiß er auch, macht auf mich einen sehr, sehr klaren Eindruck. Und es wird darum gehen, dass er fleißig bleibt, demütig bleibt, dass er gut gegen den Ball arbeitet, um den Menschen nicht nur in einzelnen Aktionen Freude zu bereiten, sondern eben auch der Mannschaft mit dauerhafter Aufmerksamkeit dann über 90 Minuten oder über 30 Minuten, je nachdem, dann auch helfen zu können. Aber ich freue mich, weil er Qualitäten hat, aber wir sind auf diesen Positionen wirklich sehr gut besetzt und mal schauen, wer am Ende über 34 Spiele dann auch die Nase vorne haben wird.
Es ist in den vergangenen Wochen auch immer wieder viel gesprochen worden über Zeit. Und der ist ja gerade erst mal 18 Jahre jung, hat bislang nur in Anführungsstrichen dritte Bundesliga gespielt. Ist dir der Hype um ihn schon ein bisschen zu groß? Macht dir das ein bisschen Sorgen? Oder ist das alles noch im Rahmen?
Ich kann es ja eh nicht verhindern. Und es gab viele talentierte Spieler, die den großen Wurf dann gelandet haben. Aber es gab halt auch ganz viele, die gescheitert sind. Und du was in den nächsten 2, 3 Jahren wieder am Scheideweg stehen, ist doch ganz klar. Denn du kannst dir nichts davon kaufen. Nur, dass ein Hype irgendwie relativ hoch und groß ist, sondern du musst liefern. Und ich glaube aber, er ist bereit dazu. Ich habe ihn als sehr wissbegierigen und eben auch lernwilligen und lernfähigen Spieler wahrgenommen. Und das ist auf jeden Fall mal eine gute Voraussetzung, um eben zu den Spielern zu gehören eines Tages, die diesen großen Wurf landen können.
Highlight-Spieler hast du ihn genannt. So einen Typ Spieler muss man den auch als Trainer dann einfach mal machen lassen, laufen lassen. Er ist ja einer, der unheimlich oft und gerne ins Dribbling geht, was dann nicht logischerweise immer funktioniert. Da sind auch mal Bälle weg. Nimmt man das dann einfach in Kauf und sagt, versuch's immer wieder?
Ja, trotzdem gilt es, eine gute Mischung zu finden. Denn wenn du immer ins Dribbling gehst, dann wird der Gegner sich auch darauf einstellen. Aber das sind eben Entscheidungsfindungen, die mit Erfahrungen immer besser werden. Und lieber habe ich grundsätzlich jemanden, der es öfter versucht, um dann daraus zu lernen, als jemanden, der es nie versucht und dann dementsprechend auch nie einen Fehler macht und den Ball nie verliert. Und da wird einfach die Zeit die nötige Reife dann auch mit sich bringen und wichtig ist, dass er diese Fähigkeiten mal grundsätzlich mitbringt und auf die können wir sicherlich uns alle freuen und dann schauen wir mal unterm Strich, wie schnell er auch in der Bundesliga sich adaptieren kann.
Auf welchen Positionen besteht deiner Ansicht nach besonderer Handlungsbedarf noch? Wo muss der Kader noch verändert werden?
Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir auf der linken Seite noch Bedarf haben, vielleicht noch einen Innenverteidiger dann auch präsentieren werden irgendwann. Und dann müssen wir mal schauen, wie die Dinge sich entwickeln werden. Aber ich glaube, in diesen zwei Teilbereichen liegt das auf der Hand, dass wir da schon auch noch die Augen offen halten.
Wenn du die Mannschaft insgesamt auch außerhalb des Platzes betrachtest, ihr hattet einen freien Tag, habt Beachvolleyball gespielt, seid mal vom Sprungturm runter ins Wasser gesprungen. Ist das eine pflegeleichte Mannschaft oder wie würdest du sie charakterisieren?
Das wird sich dann zeigen, wenn die ersten nicht spielen. Aber unterm Strich absolut. Die Zeiten der absoluten Wildvögel im Profifußball, die ist vorbei. Die Jungs sind viel zu sehr schon auch wirklich professionalisiert worden in der Entwicklung, in den ganzen Nachwuchsleistungszentren. Da musst du jetzt keine Bedrohung mehr vorgeben, sondern die wissen schon auch, so, wenn am nächsten Tag Training ist, das wäre schon sinnig, wenn ich da vielleicht nicht erst um 3 Uhr angetrunken ins Hotel zurückkehre, sondern alle hier sind absolut vernünftig, wissen, es geht um harte Arbeit und haben gutes soziales Miteinander. Und deshalb muss ich aber auch sagen, habe ich das noch nie anders erlebt, jetzt in den vergangenen Jahren. Und hätte mich aber auch überrascht, wenn hier jetzt das völlig anders gelaufen wäre. Sondern die Jungs wollen ja was erreichen und haben eine gute Gemeinschaft. Wir haben eine gute Zeit hier jetzt gehabt und sind einfach nette, gut erzogene Menschen, die aber schon auch auf dem Feld im richtigen Moment zulangen können.
Also ist nicht nötig, da als Trainer Regeln aufzustellen. Bist du wahrscheinlich auch eher nicht der Typ für, oder?
Ich finde, das ist immer eine Frage des Respekts. Ich appelliere immer an den Respekt und an den gesunden Menschenverstand. Denn jede Regel, die ich auch aufstelle, muss ich ja in irgendeiner Form kontrollieren und dann auch sanktionieren. Wir haben da bisher einen sehr guten Mittelweg gefunden, auf der einen Seite eben eine Lockerheit auch außerhalb des Platzes zu haben und auf der anderen Seite einen extremen Fokus an den Tag zu legen auf dem Platz. Und wir sind hier auch nicht bei der Bundeswehr, wo dir irgendwie einer erzählt, heute Abend darfst du jetzt keinen Radler trinken oder ähnliches. Das sind, wie gesagt, erwachsene Menschen und haben da, glaube ich, ein gutes Gespür auch für die gesamte Situation.
Gut drauf waren auch die Fans hier im Trainingslager. So mein Eindruck. Wir haben es auch beim Fanabend doch erlebt. Du hast ein paar Kölsch gezapft für die Fans. Rund 500 waren mit dabei. Wie wichtig ist das, da so eine Unterstützung auch in einem Trainingslager zu haben? Und hast du damit gerechnet? War es so, wie du es erwartet hast? Oder hat dich das vielleicht dann doch nochmal positiv überrascht?
Ja, es war schon auch nochmal mehr. Es ist schon auch crazy. Frank Kaspari, der ja vor Jahren hier mal gewesen ist, hat auch gesagt, gefühlt ist es nochmal mehr geworden. Es gibt dir einfach so eine Energie, weil machen wir uns nichts vor, du bist auch nicht jeden Tag gleich morgens, wenn du aufstehst, top motiviert, aber spätestens, wenn du einfach in Richtung Trainingsplatz dann fährst, die ersten Fans kommen dann rein, dann hast du einfach so eine andere Grundspannung. Und es gibt uns einfach das Gefühl, okay, sie sind für uns da, also müssen wir schon auch schauen, dass wir vielleicht nochmal 1-2 Prozentpunkte mehr rausholen. Und ich hoffe, dass wir ihnen etwas zurückgeben können im Verlauf der Saison in Form von Ergebnissen.
Inwieweit hast du die Menschen in Köln schon kennen und vielleicht sogar lieben gelernt und die Stadt? Oder war dafür einfach noch zu wenig Zeit jetzt vor dem Trainingslager?
Ja, genau. Ich war ein einziges Mal essen in der Stadt. Da bin ich aber auch bewusst dann zu Fuß mal durchgegangen. Und Menschen haben einen schon auch erkannt. Aber sie waren sehr höflich und ich mag diese Mischung auf der einen Seite sehr nahbar, sehr herzlich und auf der anderen Seite aber eben auch feierlustig und feierlaunig. Und ich würde jetzt mal so sagen, wenn ich kein Trainer des FC wäre, würde ich mich öfter ihnen anschließen. Aber als Trainer musst du dich dann doch ab und zu mal zurückhalten.
Und ich habe gehört, die Wohnungssuche ist endlich abgeschlossen. Ist das richtig? Ja, wir haben uns schon Sorgen gemacht.
Ja, dem ist so. Und Sorgen hat sich keiner machen müssen. Aber es hat halt nicht ganz gepasst gehabt in den ersten zwei, drei Wochen bei den Besichtigungen, weil gehören ja immer zwei oder drei Parteien dazu. Und jetzt habe ich eine, bin da super happy und werde auch am 1. August diese dann beziehen können.
Und wenig später geht's dann los. Pokal und dann erste Bundesliga auswärts in Mainz. Wie groß ist für dich persönlich die Vorfreude? Es ist ja für dich dann auch die Premiere in der ersten Fußball-Bundesliga.
Ja, ist echt noch ein wenig hin, um ehrlich zu sein. Und deswegen ist da jetzt noch keine Vor- oder keine Anspannung vorhanden, sondern es gilt eben fokussiert so im Alltag zu bleiben. Aber das wird sich mit zunehmender oder fortschreitender Dauer dann natürlich auch ändern. Und da wird schon ein bisschen Nervosität dann auch dabei sein. Zunächst gilt es aber logischerweise dann auch im Pokal zu bestehen, nach Regensburg. Und wie die Geschichte uns gelehrt hat,
hat der FC nicht so einfach.
Jetzt nicht nur gezaubert in Regensburg. und von daher müssen wir schon auch schauen, dass wir diese Aufgabe erstmal bewerkstelligen, um uns dann auf Mainz zu fokussieren. Aber wenn es dann soweit ist, gehe ich schon von aus, dass die Nacht vor dem Spiel etwas unruhiger werden wird.
Wenn du nochmal zurückblickst, 2007 hast du, glaube ich, als Trainer bei Rastatt angefangen. Hättest du das damals für möglich gehalten, dass du irgendwann mal Trainer in der ersten Fußball-Bundesliga bist?
Ich habe mir auch damals keine Gedanken darüber gemacht. Ich hatte keine Lizenz. Ich bin wirklich wie die Jungfrau zum Kinde Trainer geworden und dann haben sich die Dinge halt so entwickelt. Ich hoffe einfach nur nicht, dass die Entwicklung jetzt abgeschlossen ist. Ich bin schon guter Dinge, dass dann auch Luft nach oben ist bei mir, beim Verein, bei der Mannschaft und diesen Weg würde ich schon auch gerne gemeinsam hier gehen, um dann eines Tages vielleicht das als sehr erfolgreiche Zeit dann auch in der Retrospektive wahrnehmen zu können.
Ja, so ein Weg ist selten ohne Hindernisse. Gab es auch mal Momente, wo du gedacht hast, vielleicht ist es das doch nicht oder warst du immer zu 100% überzeugt, ich gehe den Weg weiter als Trainer?
Ich habe mich da ein wenig treiben lassen. Es war, wie gesagt, nie so der ganz klare Fokus. Die Dinge haben sich so entwickelt, häppchenweise, schrittweise. Sicherlich gab es diesen Moment, nachdem wir in Jena ein wenig daneben gelegen haben, auch in der Kaderplanung, nach erst dem Klassenerhalt und dann aber nach der ersten Freistellung, die gefühlt ja auch jeder Trainer mal mitmachen muss, da gerätst du dann schon auch das erste Mal so ein wenig ins Grübeln. Aber dadurch, dass ich sehr schnell dann in Saarbrücken wieder eine weitere Chance bekommen hatte und es dort glücklicherweise gut lief, hat sich das in Grenzen gehalten und dann hast du immer weitergemacht und glücklicherweise bin ich jetzt heute hier.
Und du wirst natürlich auch dein erstes Spiel im Rhein-Energie-Stadion haben als Trainer. Du kennst es als gegnerischer Trainer. Da weißt du, was für eine Stimmung da sein kann mit 50.000. Jetzt wirst du die 50.000 im Rücken haben. Wird eine coole Geschichte, oder? Gegen Freiburg.
Ja, nochmal, ist schon ein bisschen
ist hin, noch weiter klar.
Genau, ist schon noch ein bisschen hin, aber viele Stadien haben 50.000 mittlerweile. Aber in Köln, zumindest ging es mir so als Gast, war das eher so eine andere Atmosphäre. Das ist schwer beschreibbar, aber es ist anders vor 50.000 in Köln als vor 50.000 woanders zu spielen. Und das muss auch so ein Faustpfand sein. Die Menschen kommen ja erstmal ins Stadion, habe ich das Gefühl, und sind gut gelaunt. Auch wenn es vielleicht zwei Wochen, drei Wochen davor nicht so gut lief. Und natürlich kann so eine Stimmung auch mal dann kippen, wenn du länger mal kein Spiel gewinnen solltest oder wenn das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Aber die sind erstmal von der Grundeinstellung sind die positiver als an vielen Standorten, habe ich das Gefühl. So ging es mir als Trainer, denn als wir dort zum ersten Mal gespielt hatten, war jetzt auch die Gesamtkonstellation nicht ganz so einfach, aber trotzdem war so eine Feierlaune schon vorm Spiel einfach zugegen und das müssen wir eben als Faustpfand dann auch nutzen und diese Spiele genießen. Heimspiele müssen ein Genuss sein.
Wie sieht denn das optimale Zusammenspiel Mannschaft-Fans aus? Was wünschst, erhoffst du dir da auf die Saison gesehen?
Ja, wir sollten schauen, dass wir deren Feierlaune nicht unterbinden, sondern sie befeuern durch ein dynamisches Spiel. Ich will einfach Dynamik, dass die Menschen gar keine Zeit haben, während des Spiels sich ein Bier zu holen, sondern dass sie immer das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt da irgendwie rausgehe, dann verpasse ich was. So, das muss unser Ansatz sein, weil das ist eine Unterhaltungsbranche und ich glaube, die Menschen müssen unterhalten werden und es geht nur, indem du Dampf dauerhaft aufrechterhalten kannst. Und wenn du dann bei jedem Freistoß irgendwie auf Zeit spielst und wenn die Bälle ins Ausgehen, du ewig brauchst, um den Ball ins Spiel zu bringen, dann kommt so eine Langeweile auf. Und ich glaube, das Kölner Publikum würde das sehr schätzen. Und das ist im Endeffekt der Ansatz, zu sagen, keine Langeweile im Stadion.
Ja. Und vor dem Anpfiff wird ja bekanntlich zusammen dann die FC-Hymne immer gesungen. Wie sieht es mit den Gesangskünsten bei dir aus?
Also,
bist du ein Typ, der gerne mitsingt?
Ich summe gerne mit. Ich bin ein bodenloser Sänger. Es gibt ganz viele schlechte und ich bin wahrscheinlich in der eigenen Kategorie. Ja. Und deshalb halte ich mich da eher zurück. Aber die Melodie verleitet einen dazu, so ein bisschen mit zu summen.
Ja, und das Ganze ist in kölscher Sprache. Ja. Ich habe gesehen, du hast von Fans 91, glaube ich, ein Kölsch-Wörterbuch geschenkt bekommen. Schon reingeguckt oder hebst du dir das für Köln dann auf?
Ja, für den Flug hebe ich mir das auf.
Okay, ist schwierig für dich zu verstehen?
Ja, ich habe aber einmal aufgeschlagen und wenn mich nicht alles täuscht, hat es Münnele und Süffele geheißen. Müffele und Süffele, so, Entschuldigung. Ja. Also, wie man sieht, ich bin noch beim Lernen, aber das war die erste Seite, die ich zufälligerweise aufgeschlagen habe und ist aber auch relativ treffend, dieser Begriff für auch den Umgang hier miteinander, dass wir eben auch die Dinge außerhalb des Platzes durchaus gemeinsam genießen können.
Danke dir und viel Erfolg.
Danke.
Müffele und Süffele. Und damit sind wir schon fast am Ende dieser Sonderfolge des FC-Podcasts. Kurzer Ausblick aber noch von meiner Seite auf das, was jetzt noch kommt in der Saisonvorbereitung. Ja, so knapp 3 Wochen haben wir ja noch, Trainer hat es angesprochen. Zum Beispiel das Testspiel am 30. Juli, also sprich übermorgen, jetzt mit Stand dieser Aufzeichnung hier, beim Siegburger SV. Ein paar Tage später gibt es dann die große FC-Saisoneröffnung auf den Stadion Vorwiesen. Vor dem Rhein-Energie-Stadion. Kommt da gerne hin, ist alles kostenlos. Die Mannschaft wird da sein, das Trainerteam für Autogramme. Es gibt viel Kölsche Live-Musik, Mitmachaktionen für Kinder. Also kann ich nur empfehlen, kommt gerne vorbei. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für ja sozusagen die Generalprobe, das Highlight-Spiel der Saisonvorbereitung am 9. August gegen Atalanta Bergamo im Rhein-Energie-Stadion. Samstag 15:30 Uhr, 1. FC Köln, Atalanta Bergamo. Das klingt ja schon fast nach Europapokal, auch wenn es eben nur erstmal Saisonvorbereitung ist. Aber ich glaube, da werden wir dann noch bessere Eindrücke bekommen. Was Lukas Kwasniok mit der Mannschaft schon imstande ist zu leisten, was sie schon umsetzen können von den neuen Ideen, die der Coach reinbringt. Und 17.8. geht's dann los mit dem ersten Pflichtspiel. Erste Runde DFB-Pokal bei Jahn Regensburg und eine Woche später erste Bundesliga mit dem ersten FC Köln. Der FC ist zurück. Viele, viele sich lohnende Termine. Seid da gerne dabei. Ja, und bleibt diesem Podcast treu. Wir hören uns wieder, keine Frage. Natürlich auch bei allen Spielen dann in der kommenden Saison könnt ihr live dabei sein, wie immer mit dem FC-Radio oder in Ausschnitten live dann bei Radio Köln. Auch da würde ich mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, wie immer, Madet Jod.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.